Deutschlandfunk Hörspiel.
Hanna, viele fragen uns, was ist eigentlich das Wichtigste bei so einem Hörspiel-Podcast?
Ja, da können wir aus eigener Erfahrung einen, würde ich sagen, sehr essentiellen Tipp geben.
Ja.
Schaut immer, dass auch wirklich alle aufnehmen. Also ihr und die Gäste auch.
Laufen wir alle? Ich laufe, Hanna, du auch?
Ich laufe. Tüke, du läufst auch, hast schon gesagt.
Mit zwei Geräten.
Ah, fantastisch.
Nice.
Ja.
Ja, ich will nicht sagen, wir sind gebrannte Kinder, aber wir sind gebrannte Kinder.
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel, eurem Lieblingshörspiel-Podcast. Neue Ausgabe, wie immer, mit uns Hanna und Max Dach.
Hallo. Und auch wie immer mit dem Hörspiel des Monats. Und dieses Mal haben wir ein sehr buntes und eigentlich auch im guten Sinne schräges Hörspiel für euch dabei. Nämlich, mit Dolores habt ihr nicht gerechnet.
Und was ich direkt mal lobend dazu packen muss,
ja?
Ein Untertitel wurde angefügt. Und es ist mal ein Untertitel, und das ist nicht immer der Fall, der in einer Zeile wirklich sagt, worum es geht. Der perfekte Elevator-Pitch. Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet. Ein jüdisch-queeres Rache-Musical.
Ja, weißt du sofort Bescheid. Steckt alles drin. Auch vielleicht, dass es ein bisschen kontroverser sein könnte.
Ja, aber ein bisschen können wir natürlich trotzdem drüber verraten, Stegi. Ja. Also so ein paar Sätze zu Dolores und ihrem jüdisch-queeren Rache-Musical.
Okay, dann fangen wir mal vorne an. Also, jüdisch. Es geht um die beiden jüdischen Schwestern Ida und Dolores, die 1914 geboren werden und ihren Weg als Varieté-Künstlerinnen machen. Mit Welttournee und einem Zip und Zap.
Queer ist das zweite Stichwort. Dolores wird eigentlich als Junge geboren, ist also eine Transfrau-Varieté-Künstlerin.
Rache käme dann als nächstes. Als die Schwestern also auf dem Höhepunkt ihrer Karriere durch die Welt touren, sind sie gerade in Warschau, als es von den Nazis eingekesselt wird. Ida kommt ins Ghetto, Dolores kommt davon und schlägt sich nach Berlin durch mit einer großen Absicht, Nazis zu töten. Erst in Berlin und später in Argentinien.
Ich tanze mit Eduard Roschmann.
Eduard ist Inhaber einer Holzimportfirma. Glücklich verheiratet, zum zweiten Mal. Er ist mit dem Roten Kreuz hierher gekommen. Auf dem Weg ins Internierungslager Dachau gelang ihm die Flucht aus der amerikanischen Besatzungszone. Dann ging's über Österreich nach Genua aufs Schiff. Eduard Roschmann heißt hier Federico Wegener.
Auf dem Kontinent, von dem ich komme, heißen sie Schlechter von Riga.
Eduard Roschmann ist ein mäßiger Tänzer.
Auf dem Gang zur Toilette fällt er an die Zehmal in mein Messer. Lange Haare, Tango, Schritt.
Buenos Aires, Buenos Aires.
No existe una hora cero. Ich tanze mit Erich Priebke. Alias Otto Pape.
Vorsitzender der deutschen Schule. Ein eleganter Tänzer.
Auf dem Kontinent, von dem ich komme, war Erich SS-Hauptsturmführer. Die Erschießung von 335 italienischen Zivilisten in den Adiatinischen Höhlen. Wir erinnern uns. Erichs informierte Zunge schmeckt das Arsenikum im Cocktail. Zu spät. Lange Haare, Tango-Schritt. Da kommt die SA nicht mit.
Ja, und zuletzt Musical. Man hört es auch, es wird musiziert, auch gesungen. Sehr cool übrigens. Dafür zuständig waren Ted Geier und Band. Vielleicht kennt ihr den von der großartigen Band Die Goldenen Zitronen aus Hamburg.
Und sie haben mit ihrer Musik die Stimmung des Varietés perfekt aufgegriffen und die Texte, die dazu getüftelt wurden, die haben es auf jeden Fall auch ganz schön in sich.
Arsch aufgespießter Aal nach Reichsart, abgestorben, Autobahn aufgepeitschtes Apfelmus, bestialischer Bracherring, Gefangener, Blumenkohl, brodelnde Blutwurst, diabolisch deutsche Küche, ewiges Eisbein, eingenordet,
Einmaliger Eintopf. Erbse, Kartoffel, Wurst.
Ach so, das ganze Ding basiert auf einem Theaterstück aus Berlin. Vielleicht hat das einer von euch gesehen, hatte damals Premiere im Gorki-Theater. Und unser Gast hat es geschrieben, er hat Regie geführt, er hat es dann auch in ein Hörspiel gegossen. Ja, wirklich. Türkei Royal, schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich für die Einladung.
Wie knifflig war das? So ein Varieté-Stück mit Tanz und Gesang, super visuell, sehr bunt, sehr bühnig, in ein rein akustisches Hörspiel zu verwandeln. Ja. Das war nicht so einfach, oder?
Ja, aber auch eine interessante Aufgabenstellung eigentlich, weil ich hatte in der Bühnenfassung versucht, Übersetzungen zu finden, szenische Übersetzungen für die Gewaltdarstellungen zum Beispiel, also zu denen es ja ein parteiisches Verhältnis gibt. Und das war natürlich die Frage, wie ist das im Hörspiel? Wie kann man das, wie muss man es hörbar machen? Und dann war auch klar, die Einfühlung sozusagen mit den Nazi-Deutschen, die fiel schon immer weg, die fällt hier auch weg. Und das ist eine interessante Herausforderung, eigentlich darin ein Maß zu finden, nicht zu tump und zu hölzern zu sein in der Darstellung, aber wirklich auch nicht mit so einer empathischen Psychologie da ansprechen zu gehen. Das macht beim Schreiben was aus, macht in der Regie dann auch was aus. Ja, also man muss halt im Hörspiel dann diese ganzen Räume bauen und dafür gibt es im Theater einfach ein anderes, visuelles, abstrakteres Verhältnis. Aber ich würde sagen, beiden gemein ist, dass sozusagen die Freude daran bestand, ein abstraktes Verhältnis zu den Räumen und den Todesarten zu finden.
Interessant übrigens, weil du das sagtest, ich fange auch schon wieder an zu Berlin an, weil ich lange in Berlin gelebt habe und sobald ich so einen Akzent an...
Also peinlich.
Ganz schlimm, ganz peinlich.
Einfach peinlich.
Ganz peinlich, werde jetzt wieder ganz hannoversch. Hanna, wir hatten darüber gesprochen, über die Räumlichkeit und du hast doch gesagt, Hanna, du fandst das total geil übersetzt.
Ja, das stimmt. Also ich habe die Räume und die Szenen sehr gehört. Ich fand, es war sehr räumlich inszeniert und das hat mir gut gefallen, dass halt nicht jeder die ganze Zeit ein Monomikrofon unter der Nase hat, sondern dass ich mir die Räume sehr gut akustisch vorstellen konnte und das sich für mich sehr gut erklärt hat durch diese Theaterinszenierung. Also ich habe es wirklich richtig szenisch, würde ich sagen, vor mir gesehen und gar nicht nur akustisch wahrgenommen.
Ja, das freut mich. Ja, das ist doch super, dass das geklappt hat, ja.
Ja, muss man sich natürlich auch trauen, ne? Ich meine, das hat so eine Art von stehen lassen. Also, ne, so ein, ich hau die Szene mal so hin, das hat auch was sehr Filmisches. Deswegen finden wir beide das auch so gut. Dadurch wird es total echt, also die Szenen werden auch so echt. Und das darf auch ruhig mal ein bisschen leiser sein, das darf auch ruhig mal feiner sein und so. Deswegen mega gemacht. War das eine klare künstlerische Entscheidung auch?
Ja. Ja, also und ich habe da, muss ich sagen, wirklich einen fantastischen Partner mit Bodo Pasternak, der den Ton gemacht hat, an meiner Seite gehabt, weil wir uns da sehr schnell drin einig gewesen sind, dass wir nicht illustrativ arbeiten wollen. Und also ich habe schon ein großes Faible dafür, dem Publikum was zuzutrauen. Und ich finde, also das ist ein Freiheitsgeschenk und es macht auch ein bisschen Mühe. Man muss mitmachen auf eine Art, man muss sich da Sachen auch mit erschließen, aber man hat da drin eine Autonomie und das finde ich eigentlich, ist mir einfach ein sehr liebes Verhältnis als Künstler zu meinem Publikum.
Sag mal, beim Schreiben, das gilt jetzt so ein bisschen fürs Theaterstück, aber auch noch mal umso mehr fürs Hörspiel, weil das eine Sache ist, die jetzt auch nicht ganz üblich ist, im deutschen Raum insbesondere mit dem Thema so umzugehen. Die Amis haben das immer schon gemacht, die Briten haben das immer schon gemacht, dass sie sowohl sehr brutale Umsetzungen des Themas gestaltet haben, als auch sehr comedyhafte Umsetzungen des Themas. Ist das was, wo du zwischendurch drüber nachgedacht hast, wo du gesagt hast, übertreibe ich jetzt gerade, ist das zu viel, müsste es jetzt wieder ein bisschen seriöser sein oder muss ich es gerade knallen lassen oder ich möchte genau diese Reibung haben, ich möchte genau, dass die beim Gorki mal kurz einatmen und sagen, Junge, da hast du uns aber was hingeknallt, also wie bist du da für dich vorgegangen?
Also diese Erlaubnis, da deftig werden zu können. Also die ist für mich eigentlich spannend, muss ich sagen, künstlerisch, weil ich habe eigentlich einen großen Spaß an Subtilität und jetzt ist dieses Rachemotiv einfach auf eine Art, also es ist die Frage, wie kann man da eigentlich subtil mitarbeiten und auf eine Art nicht, da fällt schon viel weg oder stellt sich auch andersrum die Frage, kann Gewalt was Poetisches haben? Das hat mich interessiert und ich habe ja Puppenspiel studiert und dadurch ist sozusagen auch das Punch-and-Judy-mäßige, dieses Verhältnis zur Gewalt und auch einen Spaß daran zu haben, ich sag das jetzt mal so, das Böse auch platt zu machen. Und zwar in einem Kräfteverhältnis, wo von vornherein klar ist, die schwächere Position wehrt sich. Na, das ist halt sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Deswegen gibt es sozusagen überhaupt keine ethischen Bedenken an der Stelle, mit dieser Erlaubnis einfach mal eine Strecke zu machen. Und das gilt natürlich für die Gewaltszenen sehr stark. Aber es gibt ja auch so sehr zärtliche Momente zwischen den Schwestern, im Verhältnis zum Kater. Und wie ihr hört, macht es total Spaß, sich auch mit den Mitteln von Fiktion in so einem historischen Stoff so zu bewegen.
Worüber ich unbedingt noch sprechen möchte, ist die Queerness von Dolores. Ne? Also auf der einen Seite wird mir im Untertitel des Hörspiels schon klar, dass das eine zentrale Rolle hat. Gleichzeitig kommt aber auch wieder diese von dir scheinbar sehr geschätzte Subtilität zum Tragen. Denn für das Stück selbst ist es eigentlich komplett nebensächlich. Und das wiederum hat mich so begeistert, dass es eigentlich so fast egal ist. Mhm. Gleichzeitig erwische ich mich dann aber wieder bei dem Gedanken, ob das so eine typisch blöde Cis-Hetero-Ansicht von mir ist, dass ich denke, ach wow, toll, guck doch mal, wie schön nebensächlich das mit der Queerness ist.
Ja, ich kann dir was dazu erzählen. Mhm. Und zwar ist das was, ich nenne das neue Selbstverständlichkeit, dass sich die Figuren, dass ich als Autor, aber auch als Regisseur die Aufgabe habe, mich in deren Selbstverständlichkeit zu bewegen und denen keine Coming-out-Zwänge aufzuerlegen oder die in irgendwelche Dramaturgien zu schicken, die ihnen selber sozusagen keine Entwicklung ermöglichen, sondern sie nur darauf warten lassen, dass die anderen irgendwie endlich sich zu so einer Schmalspurtoleranz irgendwie aufraffen können, ne? Genau, das heißt, diese Geschichte geht einfach sehr mit Dolores mit und die macht sozusagen aus ihrer Transfeminität irgendwie auch kein riesengroßes Spektakel. Es ist auch kein Problem, die Mutter wusste irgendwas nicht, das macht aber nichts. Es wird sozusagen nie als Nachteil oder Mangel erzählt oder als irgendwas, womit sie selber noch klarkommen muss. Muss sie einfach nicht, ihre Schwester auch nicht und der Kater schon erst recht nicht. Ja, und es gibt halt einfach freundliche Figuren sozusagen, auf die sie treffen, mit denen ist das auch kein Problem. Also die Hure zum Beispiel, die bei der Ankunft in Berlin, die sie treffen.
Die den Pelz zur Verfügung
stellen. Ja, genau, die den Pelz meinte. Das sind ja auch auf eine Art sehr laute Subtilitäten eigentlich. Ne? Diese ist die dienstälteste Prostituierte, wenn man sagen will, auf den Straßen von Berlin. Die hat einfach alles gesehen, die ist mit allen Wassern gewaschen. Da ist überhaupt nichts zu schocken, da gibt es auch keine Abgrenzung oder so nichts Törfiges. Die sieht sie, die weiß, oh Mensch, die braucht mal wieder eine Toilette.
Na so wat. Mit dir hat sich der liebe Gott einen Spaß erlaubt.
Ja, eine Rasierklinge kannst du bestimmt dir brauchen.
Geht alles weg damit.
Und das war mir total wichtig, ne, dass sie nicht misgendert wird. So. Das passiert nicht. Und das einzige Mal, und das passiert aus der Selbstbestimmung, wo sie in der Faschingsszene zum Schluss, was ja so eine Spiegelszene zu der Silvesterszene ist, da geht sie in Male Drag so. Also das einzige Kostüm, was sie hat, ist an der Stelle, sie geht als Kater so.
Mit Schnurrbart, ja.
Mit Schnurrbart, ja. Und das ist natürlich witzig, weil es eine Verkleidung ist.
Fasching 1944. Dolores mit Schnurrbart und Samthandschuhen.
Miau.
Oh, die Stimme kenne ich. Da habe ich mir beim letzten Mal schon die Finger verbrannt. Na, kommen Sie rein, Kätzchen.
Kater, wie ist die Stimmung im Saal?
Bombenstimmung. Der Form halber muss ich allerdings die Handtasche kontrollieren.
Das lohnt sich nicht. Ich habe Sprengstoff dabei.
Sag mal, Reaktionen auf das Stück oder auch auf das Hörspiel, was kam da so? Gab es das ganze Spektrum oder waren leider alle zufrieden?
Der Theaterabend ist damals im Rahmen auch einer Konferenz entstanden, die hieß Queering Holocaust History und war mit dem Schwulen Museum eine Kooperation. Und das heißt, da gibt es internationale HistorikerInnen, die sich damit beschäftigen, was können eigentlich queere Lesarten sein in einer sehr komplizierten Quellenlage eigentlich für verschiedene Opfergruppen, weil das Problem ist einfach, das muss man sagen, das macht auch den Spaß für mich hier als Autor aus, die Verfolgten der Nazis sind einfach aus Täterperspektive beschrieben. Und das ist natürlich absichtlich entmenschlichend. Und das ist natürlich eine Sehnsucht, da auch reinzusteigen mit den Mitteln von Fiktion, sich auch Würde zu erarbeiten. Und deswegen ist das Interesse von HistorikerInnen an diesem Stoff eigentlich immer schon sehr groß gewesen, weil die, so verstehe ich die, auch froh sind, dass man künstlerisch auch einen Beitrag macht, auch zu deren Forschungsschwerpunkten. Und dann finden die das natürlich auch toll mit der Musik. Also die Musik kommt immer sehr gut an. Und das Publikum ist eigentlich, hat eigentlich ein großes Altersspektrum. Und gestritten wird eigentlich immer interessanterweise über die moralische Frage, ist Rache erlaubt? So. Und damit lasse ich aber eigentlich auch alle Leute in ihren Diskussionen gerne stehen, ja.
Ich habe noch herausgefunden über dich, was aber sehr schnell geht, wenn man deinen Namen bei Google eintippt, dass du ja Professor auch bist.
Mhm.
Und deswegen möchte ich gerne, gerade wenn du jetzt auch so vielleicht so Selbstjustizfragen und sowas offen lässt, du dann in der Rolle des alten Professormannes, was gibst du deinen jüngeren Studentinnen mit? Oder was ist dir wichtig, was du denen mitgeben kannst oder was bei denen kleben bleibt?
Ja, ich versuche eigentlich, das, was ich mit neuer Selbstverständlichkeit meine, gar nicht als ein originelles Konzept irgendwie von mir irgendwie zu vertreten, was in Abgrenzung zu anderen passiert, sondern ich versuche eigentlich, alle jüngeren KollegInnen dazu einzuladen oder zu ermutigen, sich einfach hinter ihre Protagonistinnen zu stellen und die nicht, ja, auf so einer, wie ich finde, langweiligen Ebene von identitätskonflikthaften Dramaturgien gegeneinander auszuspielen und 90 Minuten verstreichen zu lassen, indem einfach nur Warterei passiert und man sagt, oh, jetzt ist endlich jemand ein bisschen toleranter geworden. Ja, und auch darauf zu vertrauen, dass eigentlich bestimmt interessante Stoffe gefunden werden können bei sich selbst. Also nicht diese Anpassungsleistung zu machen, die ich, muss ich sagen, auch einem Publikum gegenüber arrogant finde, zu sagen, die können irgendwas nicht verstehen, man muss denen erst das und das erklären, die müssen abgeholt werden. Diese ganzen Plattitüden, daran glaube ich nicht. Also weder fürs Kunstmachen noch fürs Publikum. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Leute schnell verstehen und auch wertschätzen können, dass sie in den Genuss kommen, dabei sein zu dürfen und von mir aus auch bei Lebensrealitäten, mit denen sie weniger Berührung haben. Aber das kann ich für mich auch als Rezipient sagen. Ich bin immer wahnsinnig froh, wenn mich jemand nicht irgendwie erstmal vorsorglich für doof verkauft, sondern ich einfach mir die Tür aufgehalten wird. So.
Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet. Vielen Dank, Tyke Royal, Autor und Regisseur des Hörspiels des Monats.
Ja, danke euch für das Interesse an der Arbeit.
Das jüdisch-queere Rache-Musical rächt sich überall da, wo es Podcasts gibt. Beim RBB und in der ARD-Audiothek.
Hanna,
ja.
Wenn du vielleicht kurz noch Zeit hättest, könnten wir zwei
noch
vielleicht
kurz ein bisschen drüber quatschen?
Ja.
Ja, na klar, Maximilian, hervorragende Idee.
Ja, ich habe auch was mir auf der Seele brennt.
Mhm.
Muss ich mich eigentlich schlecht fühlen, dass mich die Rache-Komponente so schön abgeholt hat?
Du meinst Nazis abschlachten auf Tango Musik?
Ja gut, wenn du es so auf den Punkt bringst, dann meldet sich natürlich sofort mein alter Freund der Wertekanon und singt mit beim Musical. Also es, ja, du merkst, es ist so ein bisschen.
Ich habe es jetzt nicht so formuliert, um dich zu schämen. Keine Angst, mich holt es auch ab.
Danke, es ist gut, dass du das sagst.
Ja, ich bin ja sonst ein Moralapostel, aber da drücke ich ausnahmsweise mal ein Auge zu.
Ja, genau.
Nee, also ernsthaft, ich hasse ja wirklich in allen medialen Formen das Genre Horror, also Splatter und Abschlachten und so.
Ja, es kommt aber ein Aber, ich spüre ein Aber.
Ja, aber so Rache-Dinger, ne, die sind dann doch irgendwie ganz fantastisch. Also auch im Serienbereich fällt mir sofort ein Beispiel ein, von dem ich alle 9 Staffeln weggesaugt habe bis zum bitteren Ende.
Ja, was ist das? Da bin ich ein bisschen angefixt.
Dexter.
Ah, Dexter. Mit diesem Serienmörder.
Ja, da mordet so ein nerdiger Forensiker, der für die Polizei eigentlich Blutspritzer am Tatort analysiert.
Das ist doch quasi Splatter als Job, Stiggy.
Genau. Und dann findet er natürlich darüber einfach immer die fiesesten Killer vor der Polizei und bringt die dann einfach um. Und dann haben halt alle Menschen, die mich kennen, gesagt, hä, dass dir das Spaß macht, Stegi, das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig.
Ja, aber das ist ja, weil der halt in Anführungszeichen Gutes tut.
Ja,
ne?
Genau.
Was natürlich total ist. Es ist legitim, wenn einer Serienmörder umbringt, da ist es dann auch nicht so schlimm, dass er selbst ein Serienmörder ist.
Genau.
Da kommt man dann okay mit klar.
Damit ich dann halt nachts wieder ruhig schlafen kann. Und so ist es mit Dolores und den Nazis auch. Ab die Rübe.
Ja, wenn du so befriedigst, ab die Rübe sagst, dann klingt es wieder grausam, Stegi.
Ja, aber hast du das nicht? Also ich meine, ich öffne mich hier, um dich extra nicht zu schämen, und jetzt fällst du mir in den Rücken, oder was?
Nee, ich habe das genauso. Also das Motiv, gibt es ja auch häufiger. Also der Anti-Held, der sich gegen das offensichtlich Böse durchsetzt. Ich musste auch an verschiedene Sachen denken in Film und Fernsehen, die ich so kenne und die ich auch gut fand. Also zum Beispiel spontan habe ich gedacht an Leon der Profi, ne, diese Geschichte mit dem Typen, der auch professionell Leute umbringt, Profikiller ist und dem begegnet dann dieses junge Mädchen und das muss er dann vor dem total durchgeknallten bösen Drogenboss beschützen und so. Oder ein bisschen sanfter, Bud Spencer zum Beispiel hat ja auch immer, warum lachst du?
Ja, der, ich höre dir zu, ja.
Ja, also ich meine, der hat ja auch immer ziemlich deutlich Leute verprügelt, aber es ist klar gewesen, er war der Gute und da wird anderen geholfen, die sich nicht wehren können. Ne? Also da wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Ganz wichtiges Moment ja auch hier bei dem Hörspiel, weil es sonst keiner macht und, was weiß ich, in diesem Fall bei Bud Spencer dann der Sheriff zu feige ist oder die Polizei korrupt oder die Polizei zu schwach oder weil das Verbrechen einfach gar nicht gesehen wird.
Ja, aber bei Bud Spencer stehen hinterher alle immer wieder stöhnend auf, obwohl sie einen Tisch über den Rücken bekommen.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob es da um Menschlichkeit geht oder darum, dass Bud Spencer und Terence Hill, die dann hinterher nochmal verprügeln können, einfach. Das ist eine Art von Nachhaltigkeit, Stegi.
Wahrscheinlich. Worauf ich gerade beim Interview nochmal eingehen wollte, war, dass du das gesagt hast mit diesen amerikanischen und britischen Filmen. Witzig auch, ja, ne, dass wir jetzt sofort in diesem Filmgenre total drin hängen, weil das Hörspiel einfach auch so einen Film-Sound hat. Mir ist da sofort Inglourious Basterds eingefallen und Quentin Tarantino natürlich in dem Atemzug. Und ich finde, man könnte über Tuques Hörspiel schon auch sagen, dass so ein Tarantino-Touch hat. Also so nach dem Motto, Leute, denen Tarantino gefallen hat, gefällt auch. Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet.
Was für mich übrigens auch die Antwort ist auf diese eine Frage, die ich zum Hörspiel gelesen hatte.
Welche Frage denn?
Ein Kritiker hatte gefragt, ob man das Thema überhaupt noch behandeln müsse.
Das Thema Nationalsozialismus, Holocaust und die Aufarbeitung danach oder was?
Ja, also ob der Topos nicht zu Genüge und vor allen Dingen auch schon mit mehr Tiefe, das ist natürlich dann die Kritik an vielen anderen Stellen ausdiskutiert worden sei und das braucht es auf jeden Fall. Ne? Also neulich zum Beispiel auch erst einfach, um nochmal an anderer Stelle das anzudocken, hat hier, wie heißt sie, Sandra Hüller gespielt in…
Ja, du meinst Zone of Interest.
Zone of Interest, genau.
Ja, und Christian Friedel, genau. Ja. Habe ich leider noch nicht gesehen, aber, also, Entschuldigung, natürlich braucht es das und ich finde alles daran großartig. Da hat auch einen Oscar gewonnen. Also ich meine, so aktuell ist es dann ja scheinbar doch noch, ne? Also für einen ungewöhnlichen und dadurch nochmal ganz anderen, schonungslosen Blick auf dieses Thema Holocaust.
Genau, aber eben, ne, zur Frage, braucht es sowas noch? Muss man darüber nochmal was erzählen? An so einem Beispiel merkst du dann, ja, es liefert einen weiteren und auch guten Zugang zum Thema.
Das Leben ist schön. Das war auch so ein Film, wo dann alle danach diskutiert haben, ob man das jetzt darf und ob man da jetzt mit diesem Humor des Vaters, der seinem kleinen Sohn das KZ versucht, auf spielerische Art und Weise zu einem schönen Ort zu machen, ob man mit diesem Humor da rangehen darf. Und gerade durch diesen Humor war es so tiefschmerzend und so eindrucksvoll.
Genau. Ich denke, das sind Zugänge, die wir uns erarbeiten und die das Ereignis auf viele verschiedene Arten und Weisen greifbar machen können. Und ein jüdisch-queeres Rache-Musical gehört für mich dann eben auch dazu.
Gerade weil man dann auch eine Chance hat, dass nachfolgende Generationen sich nicht nur für das Thema interessieren, weil man sie in der Schule reinpeitscht, sondern man sie vielleicht auch auf einer Ebene erreicht, die sie wirklich im Kern trifft und was hängen bleibt.
Ja, das wäre doch schön. Wenn ihr nochmal nachhören wollt, ja. So wichtig. Also ich fand es auch wirklich gut, obwohl es ein düsteres Thema ist, muss ich sagen.
Ja.
Hat mir richtig Spaß gemacht.
Mir hat es auch super gefallen.
Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet. Überall da, wo es Podcasts gibt, Hörspiele gibt und natürlich in der ARD Audiothek oder ihr guckt, wie gesagt, beim RBB, der das ganze Ding produziert hat. Für den Fall, dass ihr denkt, gibt es nicht noch mehr Material, ihr habt ja den Podcast abonniert, deswegen kriegt ihr jetzt bei uns hier online noch extra Tipps, unabhängig von diesem Hörspiel, das ihr natürlich runterladen könnt beim RBB und in der ARD Audiothek. Aber als wir da unterwegs waren, Stegi, haben wir was Schönes entdeckt.
Ja, weil mit Dolores habt ihr nicht gerechnet, läuft unter der Reihe, die auch als Podcast abonnierbar ist, das Berlin-Hörspiel. Mhm. Das ist eine Sache, die der RBB als Podcast rausgibt, wo sich immer mit Berlin beschäftigt wird. Egal ob heute.
Kann auch mal ein bisschen Umland sein.
oder auch das Umland, ja.
Muss man nicht zu sehr beschränken, junge Frau.
Aber das ist auf jeden Fall das große, also hört man auch im Namen, aber das ist das große Thema Berlin. Und als ich das mir jetzt mal dann angeguckt habe und gedacht habe, ach, was ist denn eigentlich hier dieses Berlin-Hörspiel, was ist denn da noch so drin, habe ich entdeckt, eins, was ich jetzt noch vielleicht mit auf den Weg geben würde, nämlich Exzess von Noam Brusilowski.
Noam Brusilowski!
Ja, ein alter Bekannter von uns.
Ja, der war doch mal zu Gast hier bei Hauptsache Hörspiel. Exzess habe ich gar nicht gehört.
Diesmal ist er nämlich jetzt gerade eben auch, deswegen ist Exzess ist schon von letztem Jahr das Stück, aber er ist gerade eben für den Prix Europa nominiert worden mit diesem Stück.
Ach, schön.
Und das habe ich also vor kurzem erst in der Ankündigung gelesen und jetzt bin ich also Exzess beim Berlin-Hörspiel begegnet, deswegen müssen wir einen kurzen Shoutout zu Noam und Exzess machen.
Worum geht's denn?
Es ist ein bisschen ähnlich auch wie Türkis Ding, muss man tatsächlich sagen. Auch wenn es eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat, aber ein bisschen vom Touch ist es schon ähnlich, weil es
das
geht
ist so ein Tarantino-Touch?
Es hat einen Musical-Touch.
Ja.
Also beziehungsweise es wird gesungen, sehr viel. Und es hat auch so eine Unterzeile, die sehr viel aussagt. Es ist nämlich eine Techno-Oper. Und es ist sehr, 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 sehr wild, aber auf eine richtig, richtig besondere und gute Art. Es geht um einen Club in Berlin, der nicht weiter benannt wird, sondern einfach nur als gigantische, faszinöse Sache geschildert wird, in der es sehr bunt, sehr queer, sehr drogig, sehr exzessiv zugeht. Es hat Oper-Elemente, es hat O-Ton-Elemente, es hat Hörspiel-Elemente.
Hier steht auch Doku-fiktional in der Beschreibung.
Ja, trifft komplett zu, weil es wird zwar gesagt, natürlich ist es kein realer Ort und der Club wird auch nicht benannt, aber der ein oder andere kann sich vielleicht schon so einen Ort vorstellen, den es eventuell auch in Wirklichkeit gibt, auch wenn alle Parallelen, das wird auch im Hörspiel gesagt, zufällig sind. So. Und es geht also auf der einen Seite um dieses Techno-Ding, um vielleicht auch Drogen nehmen, um vielleicht auch Darkrooms, die da auch eventuell angesiedelt sind, um diesen Rausch, um die Freude an diesem Rausch. Also es hat schon auch Dinge, über die man so und so denken kann. Und gleichzeitig geht es dann darum, dass jemand in diesem Exzess, in diesem Club wegen Drogen stirbt. Und es ist aber so gut und so unterschiedlich beleuchtet. Die ganze Zeit kriegt man Techno um die Ohren geballert. Gleichzeitig werden alle Dinge, die passieren, auch nochmal als Oper gleichzeitig gesungen auf diesem Techno-Beat. Also es ist wirklich ein Erlebnis. Man kann es nicht anders sagen. Ich finde, es hat für mich ein bisschen den Eindruck, ich war noch nie in diesem Club, den es nicht gibt. Aber so stelle ich mir es auch ein bisschen vor. Also das Gefühl, was das Hörspiel bei mir auslöst, finde ich, könnte ich mir auch in diesem Club so ein bisschen vorstellen. Anstrengend. Und gleichzeitig doch auch sehr schön.
Hörst du eine Stunde, bist du danach so fertig, als wärst du selber 12 Stunden tanzen gewesen. Exzess. Den findet man, wie gesagt, hier auch in dieser wunderbaren, abonnierbaren Reihe Das Berlin-Hörspiel. Das ist unser Tipp für euch in der ARD-Audiothek. Könnt ihr ja mal gucken, ob euch das was gibt. Sowas findet man dann zum Beispiel auch. Was machen wir eigentlich beim nächsten Mal?
Nächstes Mal bringen wir euch dann das Hörspiel Blaupause mit.
Das war's für heute. Wir zwei sagen Tschüss, Hörspielherzen, gehen wir immer raus.
Tschüss.